ein wesentlicher Punkt bei so bei diesem Change-Thema, suchen die Leute mitzunehmen. Jemand, den sie zum Jagen tragen müssen, den kriegen sie in 5 Jahren nicht überzeugt. Aber sie können wesentliche Teile ihrer Organisation durch Offenheit und durch klare Ansprache mitnehmen und vor allem durch Vermitteln der Ziele, die wir erreichen wollen. Wenn sie eine Organisation neu aufstellen wollen, um das den Erfolg der Organisation langfristig zu verbessern, ist das ein ähnliches Thema, wie wenn sie eben jetzt plötzlich Landesverteidigung und Bündnisverteidigung angehen wollen.
Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
So ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel, unserem Podcast für Transformation und Change. Heute bin ich wieder vor Ort und zwar heute in der Kurmainz-Kaserne in Mainz und zu Gast bin ich heute bei Oberst Trautermann. Hallo, schönen guten Tag.
Guten Morgen und vielen Dank, dass ich bei diesem Podcast heute dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich vielmehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Wir haben uns kennengelernt bei der IHK. Da waren Sie zu Gast da, bin ja da in der Vollversammlung. Und ich habe direkt gesagt, okay, das ist echt spannend. Mit dem muss ich mal einen Podcast machen, weil ich fand, dass Sie viele Sachen da wirklich sehr gut erklärt haben. Und ich glaube, da passiert ja gerade auch eine Menge, auch gerade Veränderung, darüber reden wir ja auch im Kontext der Bundeswehr. Und ich nutze die Chance einfach mal heute wirklich die Fragen zu stellen, die vielleicht sich die Leute da draußen auch stellen. Sie sind hier quasi der, darf man das so sagen, der Chef des Landeskommandos in Rheinland-Pfalz. Ist das richtig oder mache ich jetzt schon die ersten Fehler?
Ja, ich bin der Chef des Landeskommandos. Ja. Wir nennen das zwar im Bundeswehrjargon Kommandeur Landeskommando, ja. Wobei das natürlich auch nicht konsistent ist, weil es gibt ab und zu mal einen Leiter und dann gibt es einen Direktor und dann gibt es einen Kommandeur oder einen Kommodore. Aber ja, ich bin Chef und Kommandeur des Landeskommandos.
Ja, ich mache ja am Anfang mal mit meinen Gästen so ein Check-in. Wann haben Sie denn gewusst, dass Sie mal sozusagen zur Bundeswehr wollen? War das schon immer klar? War das schon immer Ihr Traum? Ich finde es immer spannend, wo machen so Karrieren sozusagen, wo nehmen die so eine Richtung ein? Wie war das damals bei Ihnen?
10. Klasse.
10. Klasse schon? Wow. Ja. Wie kam das?
Relativ einfach. Klingt jetzt wahrscheinlich furchtbar kindisch. Aber Sie erinnern sich doch gewiss an die Kartenspiele, so Blitztrumpf und Autos und Flugzeuge.
Quartette, sowas.
Ja, richtig, wo man dann 10.000 PS und 5.000 PS.
Stich. Und jetzt mal.
Ja. Ich hatte in einem Flugzeugquartett hatte ich eine F4. Ja. Eine Phantom und ich sagte, wie cool ist das denn? Das Ding möchtest du fliegen. Und das hat sich dann in der Schule mit Klassenkameraden beziehungsweise einem Freund aus dem älteren Jahrgang, der genau diesen Weg eingeschlagen hat, hat sich das über die Zeit materialisiert. Ja, und dann lief das irgendwie irgendwann mal von selbst und hier bin ich.
Ja. Cool. Ja, ich habe zu der Zeit habe ich immer solche Modelle gebaut. Ich bin echt auch fantastisch fasziniert. Ja, das hat man früher noch gemacht, nur Sachen zusammengeklebt. Dann sind Sie ja quasi, sind Sie dann geflogen? Wie lange wieder braucht man so eine Ausbildung? Wie lange braucht man, um sowas zu fliegen?
Also Abitur, mehr oder weniger unmittelbar zur Bundeswehr, ja. Grundausbildung, Offizierausbildung, das waren dann zusammen so ein gutes Jahr. Ja. Dann war ich 3 Jahre in der Bundeswehr-Uni in Hamburg und danach ging es recht zügig. Die Ausbildung, die fliegerische Ausbildung, ein gutes Jahr, fliegerische Grundausbildung, danach Waffensystemausbildung, also das Flugzeug aus dem Kartenspiel, die Phantom, FEF fliegen lernen, alles in einem 2 Jahre etwa. Und dann war ich im Verband in Rheine-Osnabrück, in der Nähe von Osnabrück und habe da mein fliegerisches Leben begonnen.
Ja. Was war das coolste Flugzeug, was Sie je geflogen sind?
Nein, die F4 natürlich. Ja.
Okay.
Sie werden nie von irgendjemandem hören, dass sein Flugzeug nicht das coolste Flugzeug überhaupt war.
Ja, das ist ja irre. Ja, aber dann, wann kam dann so die, also ich habe einen Klassenkamerad von mir zum Beispiel, der ist geflogen, glaube ich, die Phantom damals, so. Der macht heute was ganz anderes. Wann kam dann so die Idee, dass Sie auch sozusagen weiter über das Fliegen hinaus dann sozusagen Karriere bei der Bundeswehr machen wollen?
Ja. Das war in dem Laufbahnmodell damals begründet. Modell des sogenannten BO-41, des Jetfliegers, der mit 41 Jahren in Pension geht und dann logischerweise, weil er eben nicht die volle Pension, sondern einen Anteil kriegt, was anderes machen muss. Das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, willst du ausscheiden oder willst du länger dabei bleiben? Und dadurch, dass ich durch mein Studium ohnehin schon Schwierigkeiten gehabt hätte, diese 41 Jahre Pensionierung einzufangen, habe ich irgendwann gesagt, okay, dann gehst du in Generalstabsausbildung, versuchst das zu erreichen und eben eine längerfristige Karriere dann aufzubauen, die sich an diesem Modell orientiert.
Ja. Ist das heute auch noch so möglich? Also wenn jetzt heute Leute überlegen, ob sie zur Bundeswehr gehen, ist das noch vergleichbar zu früher heute oder anders?
Also es ist natürlich anders, weil wir zum Beispiel diesen BO-41 in dieser Form nicht mehr haben. Also jeder, der sagt, ich möchte Jet fliegen, muss sich relativ zügig Gedanken machen, wenn er durch die Jet-Ausbildung gegangen ist, was kommt danach? Denn irgendwann ist das fliegerische Leben in Anführungsstrichen zu Ende. Und da muss man sich eben aussuchen, was und vorbereiten und planen, was man dann militärisch in der Bundeswehr künftig machen kann. Da gibt es natürlich auch eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Gehen Sie ins Übungsgeschäft, gucken Sie das im internationalen Bereich bei der NATO zum Beispiel, Ihre hauptsächliche Heimat finden. Und eben auch die Möglichkeit, dass sie eine herausgehobene Ausbildung machen, die Generalstabsausbildung, die dann einen breiteren und tatsächlich weiterführenden Verwendungsaufbau liefert. Das sind Optionen, da muss man sich frühzeitig Gedanken machen.
Ja.
Aber auch wenn, die guten alten Zeiten, von denen wir ja alle immer träumen, ein bisschen vorbei sind, die Möglichkeiten, die jemand hat, der sagt, ich möchte Jet fliegen.
Ja.
Sind heute, glaube ich, ein bisschen anders, aber ähnlich gut, wie sie in meiner Zeit waren. Just letzte Woche habe ich die süßeste E-Mail seit langem in meiner Inbox gehabt. Es hat mir ein Junge geschrieben, lieber Herr Oberst, ich gehe in die 7. Klasse und ich möchte unbedingt Jetpilot werden. Und allein diese E-Mail ist für mich Ausdruck, dass die Motivation nach wie vor da ist und das zu unterstützen im Rahmen von Girls Day, Boys Day, was es da so gibt. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Und ich denke, dass genau wie ich damals unterstützt wurde, das auch bei den Kindern und Jugendlichen, die heute dieses Ziel haben, diese Idee haben, eine gute Idee ist.
Haben Sie ein Quartett geschenkt?
Das ist eine gute Idee, das sollte ich eigentlich tun. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob es dies noch gibt.
Da muss man die neu auflegen. Wie ist das dann weitergegangen? Was waren also Ihre nächsten Stufen? Wofür, was haben Sie sich dann entschieden?
Ja, also nach acht Jahren im Verband, kam dann eben dieser Schritt in die Generalstabsausbildung. Das ist eine zweijährige Ausbildung, die eine begrenzte Anzahl von jungen Stabsoffizieren eben auf weiterführende Verwendung vorbereitet. Die zwei Jahre in Hamburg, das war bemerkenswert von der Breite und aber auch der Tiefe von vielen Themen, die man dort kennenlernt und bearbeitet. Und danach geht's dann eben in das, was wir so eine normale, in Anführungsstrichen, Generalstabstaktung nennen. Mhm. Also Offiziere im Generalstabsdienst machen nicht eine Verwendung, einen Job, 10 Jahre, sondern es wird breiter aufgebaut. Sie sind also 2 Jahre in meinem Fall in der Luftwaffendivision, dann sind sie 2 Jahre oder 3 Jahre im Ministerium, dann werden sie möglicherweise Kommandeur oder Kommodorin im fliegenden Verband. Und so hat sich das bei mir eben auch entwickelt. Luftwaffendivision, Ministerium, Kommandeur einer fliegenden Gruppe im Jagdgeschwader 71 damals in Wittmund. Und in der Folge hatte ich natürlich das Glück, dass ich eine ganze Anzahl an Verwendungen in USA, in Washington DC hatte, was ein bisschen kunterbunt ist, passiert also auch nicht jeden Tag. Über eine Verwendung in der NATO, in Ramstein bin ich dann hierher jetzt ins Landeskommando gekommen. Mhm. Also 14 Umzüge oder sowas in der Größenordnung, okay, ist normal.
Muss man aber auch wollen, oder?
Ja, also wenn Sie Mitglied im Sportverein sind und den Sportverein nicht hinter sich lassen können, dann wäre möglicherweise der Weg nicht der richtige.
Okay. Sie waren ein paar Jahre in den USA. Wie ist das so? Ist das von was für einer Zeit sprechen wir so? Sind das 2000er, Anfang der 2000er?
Also ich war von 2008 bis 11, ja, war ich Verbindungsoffizier zum US Joint Staff, J3.
Was bedeutet das ganz kurz?
guter Punkt. Department of Defense hat wie jedes Ministerium, Verteidigungsministerium in der NATO, Stäbe, die die Teilstreitkräfte abbinden, im Wesentlichen Luftstreitkräfte, Landstreitkräfte, Seestreitkräfte. Aber es gibt üblicherweise auch einen Stab, der über die Domänen, über die Teilstreitkräfte hinweg plant und führt. Und das ist in den USA im Pentagon der Joint Staff und der Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Das ist, wenn Sie so wollen, der herausgehobene Berater des Ministers und des Präsidenten. Und wie gesagt, der Joint Staff unterfütterte ihn mit Arbeitsleistung.
Okay. Das klingt ziemlich spannend. Ich jetzt mal so.
Ja, es war jod. Dann war ich von 16 bis 19 war ich Luftwaffenattaché an der deutschen Botschaft in Washington und bin von dort wieder ins Pentagon als Austauschoffizier im US Air Staff, also im Stab der Luftstreitkräfte der Vereinigten Staaten.
Okay. Das heißt, ich beschäftige mich ja viel mit Unternehmen und ich habe das Gefühl, so das Mindset der amerikanischen Unternehmen ist im Vergleich zu unserem schon deutlich unterschiedlich. Ist das auf der Ebene, ist man sich dann so im militärischen Kontext dann ähnlicher oder ist das auch?
Also ich habe in meiner Zeit im Air Staff habe ich Innovation und digitale Transformation für den Vice Chief, also den stellvertretenden Chef der US Air Force gemacht. Und völlig unabhängig von der Frage, dass ich ohnehin so ein bisschen amerikanisches Stockholm-Syndrom habe, weil in Amerika ausgebildet, viele Verwendungen in Washington. Es sind Dinge, die mir über meine Zeit aufgefallen sind. Und das ist geht nicht um gut oder schlecht oder besser oder schlechter. Es geht darum, dass das amerikanische Mindset, das sie ja noch aus der Besiedlung Amerikas heraus lesen können, die Grenze immer weiter nach vorne treiben, Chancen sehen, weniger als Risiken sehen, Chancen nutzen, weniger als sich rückversichern. So ein Klassiker, mit einer Firma pleite gehen, kommt vor, aufstehen, Krönchen rücken, richten und nächste Firma gründen. Das ist eine Sache, die sich eben auch in diesem Innovations- und digitale Transformationsgeschäft wirklich hat greifen lassen. Und was mir jetzt im Vergleich zu einer Entwicklung hier auffällt, wir bewegen uns wirklich aus meiner Sicht bemerkenswert in diese Richtung, wohingegen wir eben in der Vergangenheit eher noch konservativ an solche Themen wie Innovation rangegangen sind, weil das eben mit dem deutschen Mindset häufig nur schlecht und schwer zu greifen ist. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Mhm. Spannend. Jetzt kommen wir quasi aus der großen weiten Welt jetzt hier nach Mainz, Rheinland-Pfalz. Ich kriege jetzt mal wieder die Kurve. Was ist denn hier unser Beitrag in Rheinland-Pfalz zur Gesamtsituation? Vielleicht müsst ihr mal ein bisschen erklären, wie ist das denn überhaupt so strukturiert? Was macht so ein Landeskommando? Vielleicht fangen wir echt mal wirklich vorne an und erklären einfach mal so ein bisschen, was die Aufgabe eigentlich des Landeskommandos ist.
Ja. Also das Landeskommando ist in der Praxis der Ansprechpartner der Landesregierung in Rheinland-Pfalz, in Mainz, in Sachen Streitkräfte, in Sachen Bundeswehr. Also wenn Mitarbeiter aus dem Innenministerium eine Frage für die Bundeswehr hat, dann ruft er hier an. Mhm. Das an sich ist schon mal in einem föderalen System, wie wir es hier haben, wichtig. Ist schon ein Unterschied, ob sie ihr Landeskommando anrufen können oder ob sie in Berlin erstmal denjenigen finden müssen, der zuständig ist. Dazu kommt, dass, ich sag mal, in der Vergangenheit die Frage Amts- und Katastrophenhilfe ganz vorne dran stand für die Landeskommandos und die Elemente, die wir in der Fläche haben, in den Landkreisen, in den kreisfreien Städten, die sogenannten Kreisverbindungskommandos, das ist klassische Beispiel ist das A-Hochwasser. Da sind Landräte, Landkreise, die Landesregierung mit einer Situation konfrontiert, die tatsächlich mit den Mitteln, die der zivilen Seite zur Verfügung stehen, nicht bewältigt werden kann. Und hier kommt dann diese zivil-militärische Zusammenarbeit zum Tragen, wo um Amtshilfe nachgesucht wird und die Streitkräfte gucken, was haben wir denn, welche Fähigkeiten können wir zur Verfügung stellen, um diese Ausnahmesituation zu bewältigen. Covid war ein ähnliches Beispiel, in ähnlicher Art und Weise an die Streitkräfte auch hier und in anderen Bundesländern unterstützt. Was jetzt interessant ist, ist natürlich die Entwicklung, die wir schon seit vielen Jahren hätten sehen und wahrnehmen können, aber tatsächlich wirklich erst 2014, aber so richtig echt erst seit 2022 erkennen, nämlich die Frage, wo bewegt sich die Bedrohung der NATO durch die Russische Föderation hin? Welche Vorkehrungen müssen wir eben für die Bündnisverteidigung und damit einhergehend für die Landesverteidigung treffen? Und hier hat das Landeskommando im Sinne einer Koordinierungsfunktion, das Landeskommando würde in einem Verteidigungsfall keine Kräfte führen, aber eine deutliche Koordinierungsfunktion mit dem Land zusammen. Das steht im Moment im Mittelpunkt, weil wir hier eben Dinge tun müssen, die beim Kalten Krieg vor 30, 35 Jahren, 40 Jahren noch ganz gut gekonnt haben, auf der zivilen wie auf der militärischen Seite, jetzt erst wieder Stück für Stück erarbeiten müssen.
Können Sie mal ein Beispiel machen?
Also ein gutes Beispiel ist die Frage von militärischen Konvois. Das ist ein Thema, das wird natürlich, wenn Sie sich betrachten, dass wir heute nicht wie im Kalten Krieg vor 1990 nicht mehr Frontstaat sind in der Bundesrepublik, sondern wir sind mittig im NATO-Bündnisgebiet. Also müssen wir Kräfte der NATO-Nation durch die Bundesrepublik Richtung Ostflanke führen. Und die Frage, wie solche Konvois funktionieren, das hatten wir früher richtig gut drauf. Ja. Wir wissen heute als Soldaten immer noch, wie das funktioniert. Ja. Aber die ganzen zivilen Counterparts, die das, so wie wir damals, im freien Fall rückwärts auch von der zivilen Seite konnten, die sind nicht mehr da. Also müssen wir das wieder erarbeiten und diese gemeinsame Grundlage schaffen, um eben dieses Thema Konvois zum Beispiel in Marschkorridoren wieder mit der zivilen Seite, mit der Landesregierung bedienen zu können. Einfaches Beispiel auch, jeder, der ein bisschen älter ist, kennt die orangen Schilder an Brücken.
Ja.
Die sind jetzt alle weg. Also die Frage, wie ist eine Brücke belastbar, ist eben nicht mehr so im Fokus gestanden. Ja, wir haben natürlich Datenbanken, die das wiedergeben, aber die orangen Schilder als Zeichen sind eben nicht mehr da. Ja.
Ich sage jetzt mal so, ich gehe davon aus, dass wir die gleiche Alterskohorte so ungefähr sind. Also dass ich mich auch erinnern kann hier in Mainz, dass da wirklich irgendwie auch regelmäßig einfach Panzer über Straßen und dann wahrscheinlich Brücken oder nicht Brücken gefahren sind. Das war tageswild quasi, ne? Oder das sind wir wirklich absolut nicht mehr. Ne?
Ja, ich habe früher Leichtathletik gemacht und im Winter sind wir halt im Dunkeln durch den Wald gelaufen. Alles kein Problem, auch ohne Stirnlampe. Nur eben, wenn wieder mal Reforger war, also die große Übung Return Forces to Germany, da sind sie halt mit einer Nachbar gegen einen Leopard 2 gelaufen, der da unbeleuchtet im Wald stand. Und das gibt es heute einfach nicht mehr.
Ja, ist das, wenn ich nochmal kurz noch einen Schritt zurück kann, hat jedes Bundesland so ein Landeskommando?
Ja, wir haben also in jedem Bundesland ein Landeskommando.
Ja, Und die sind dann zentral koordiniert, aber das, wie funktioniert das? Sind die auch so föderal bei uns alles schon?
Also wir unterstehen, die Landeskommandos unterstehen dem operativen Führungskommando in Berlin, und das operative Führungskommando hat hier über die Landeskommandos hinweg eben die Führungs- und Koordinierungsfunktion und Rolle.
Ja. Ist das dann länderspezifisch unterschiedlich, was Sie für Aufgaben dann alle haben?
Also im Kern nicht. Ja. Also im Kern ist es vergleichbar.
Ja.
Es ist aber ganz offensichtlich, dass Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern mit dem Zugang zur Nord- oder Ostsee, Niedersachsen mit den großen Häfen, die Schwerpunkte anders liegen als bei uns hier in Rheinland-Pfalz, wo wir relativ wenig Zugang zum Meer haben.
Ja, sportlich. Ja, dann haben wir ja jetzt quasi im Prinzip, und wir haben ja auch eine Situation, wo wir sagen, die wir gucken jetzt, also wie auch als Gesellschaft, auch ich als Mensch, ehrlich gesagt, gucke mittlerweile auch etwas anders auf Landesverteidigung. Was haben Sie auch sozusagen so einen aufklärenden Auftrag quasi? Also ist es auch quasi genau Sinn und Aufgabe, sowas wie wir gerade machen, zu machen, um da auch vielleicht mehr Verständnis oder sowas zu generieren?
Also zuvorderst ist natürlich meine Aufgabe die Zusammenarbeit mit der Landesregierung.
Ja.
Es ist aber auch integraler Bestandteil meiner Funktion, Dinge in der Breite, in der Fläche zu erklären.
Ja.
Ich kann also nicht nur sagen, ich arbeite jetzt nur mit dem Innenminister, weil bei dem die Zusammenarbeit Land Rheinland-Pfalz, Bundeswehr liegt. Wir haben 36 Landräte und Oberbürgermeister von kreisfreien Städten, die alle miteinander in den Bereichen, die ich angesprochen habe, zum Beispiel der Frage Konvoi Support, also Unterstützung von Konvoi-Operationen, Aufgaben werden wahrnehmen müssen. Wir haben Bürgermeister von Verbandsgemeinden oder Ortsgemeinden, Dinge zu tun sein würden. Und wir müssen eben auch dafür sorgen, dass wir eben in der Fläche mit diesen Vertretern der Gebietskörperschaften ein vernünftiges Verständnis und eine vernünftige Arbeitssituation generieren, was für mich bedeutet, dass ich eben zum Beispiel auch dort versuche, die Situation darzustellen und eine gemeinsame Basis zu finden. Man kann das weitermachen. Sie haben es angesprochen, IHK. Auch Industrie bzw. die Wirtschaft hat natürlich mit den Herausforderungen, die wir uns seit 2014, 2022 konfrontiert sehen, auch die Wirtschaft muss sich mit diesen Problemen, mit diesen Fragen, mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen, was ebenfalls einen Austausch fordert und rechtfertigt, wobei wir immer aufpassen müssen, die Zuständigkeiten sind relativ klar verteilt. Mhm. Die Streitkräfte und damit die Landeskommandos sind für die militärische Verteidigung zuständig. Mhm. Gesamtverteidigung hat aber eben noch die Seite zivile Verteidigung, wo die Innenministerien der Länder bzw. das BMI zuständig sind. Also das Bundesministerium des Inneren. Und insoweit ist es an manchen Tagen schwierig, hier nicht in Kompetenzgerangel reinzukommen. Aber ich denke, dass wir gemeinsam, und auch da stimme ich mich hier mit dem Innenministerium in Mainz regelmäßig ab, dass ich da nicht im Vorgarten von irgendjemandem rumfahre, der möglicherweise damit gar nicht so happy ist, sondern dass wir hier eine gemeinsame und vernünftige Außendarstellung haben, eben in Richtung der Landräte, eben in Richtung von zum Beispiel IHK und Wirtschaft.
Hm. Ist im Vergleich zu früher, welche Rolle spielt denn auch jetzt gerade so im Landeskontext auch so sozusagen die Digitalisierung? Können Sie da was zusammen?
Digitale Transformation und Innovation, was ich bei der US Air Force gemacht habe. Ich erzähle mal eine Geschichte. Ich hatte den stellvertretenden Inspekteur der Luftwaffe auf einer Innovationsreise in den USA mit dabei. Da waren wir in der Dienststelle in Nevada, und da ging es drum, Informationsaustausch. Und wir haben ja ganz oft das Problem, dass wir zwischen ziviler und militärischer Seite zwar telefonieren können, aber die IT-Systeme nicht miteinander reden. Mhm. Und sobald wir in den Bereich reinkommen, dass es eingestufte Information ist, also geheim, vertraulich, wird's richtig schwierig. Und bei dieser Dienststelle in Nevada waren 20-Jährige, ich bin ziemlich sicher, dass der noch nicht mal Bier in den USA bestellen durfte. Der Laptop war auf dem Arm festgewachsen. Und er spricht meinen Generalleutnant an, völlig unangemessen, in so brüderlichem Ton. Also sag mir zwei Computersysteme, zeig mir zwei Computersysteme und ich programmiere dir eine Schnittstelle, alles kein Problem, mache ich innerhalb von 2 Wochen. Also der Hunger und die Bereitschaft einer Organisation, die willens ist, Hürden technischer Art, aber eben auch administrativer Art für den Informationsaustausch zu überkommen, das halte ich für wahnsinnig interessant. Und das war auch ein Punkt, den mein stellvertretender Inspekteur damals aufgenommen hat. Denn wir haben eben, wenn wir über Digitalisierung im Kontext mit Zusammenarbeit mit den Ländern sprechen, haben wir schlicht und ergreifend das Problem, dass unsere Systeme nicht miteinander reden können. Mhm. Es ist teilweise ein technisches Problem, teilweise ein regulatorisches Problem, teilweise ein Problem der Ermächtigung, also Erlaubnis für einzelne Personen, tatsächlich geheime Informationen sehen zu dürfen. Es ist aber halt ein Thema, das uns wahnsinnig bewegt, denn der Operationsplan Deutschland, der hinter dieser Frage der O-Plan Deutschland, der zum Beispiel hinter der Frage steht, was tun wir als Drehscheibe Deutschland, wenn wir über Konvoi-Operationen sprechen, der ist geheim. So, und jetzt muss ich über einen geheimen Plan mit Organisationen reden, mit denen ich keine geheimen Mails austauschen kann, mit denen ich keine geheimen Dateien austauschen kann. Das ist schwierig und herausfordernd und das wäre schön, wenn wir da am langen Ende drüber wegkämen.
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe die Frage eigentlich sogar anders gemeint, aber auch trotzdem spannend, was Sie erzählt haben. Aber ich kenne das aus der Wirtschaft, ist im Prinzip mittlerweile die Bedrohung auf der digitalen Seite natürlich extrem hoch. Ja, und da ist die Frage so, wie kommen wir dann haben wir ja tatsächlich mittlerweile ja eigentlich immer so einen, also ich habe das Gefühl, wir sind ja permanent im Krieg eigentlich, was das angeht. Ja, wir werden ja angegriffen. Ja. Was können wir denn da auf Landesebene auch tun?
Der Punkt, den Sie machten, wir sind im Frieden. Das hat auch der Minister schon x-mal gesagt und der Generalinspekteur, wir sind im Frieden, formal. Aber eigentlich sind wir nicht mehr im Frieden, weil wir mehr oder weniger ununterbrochen mit Herausforderungen, mit Maßnahmen, mit Aktionen konfrontiert werden, wo wir möglicherweise nicht eindeutig zuordnen können, dass das eine Aktion der Russischen Föderation war, aber möglicherweise der deutliche Verdacht besteht. Und das ist ein Thema, das uns nicht nur im Hinblick auf Cyberbedrohung betrifft, sondern es ist vielschichtiger. Also ich wage jetzt nicht, einen Schleusenunfall auf der Mosel eindeutig einer Aktion der Russischen Föderation zuzuordnen. Also ich halte mich da deutlich zurück, weil ich vermute, dass es tatsächlich eher ein Unfall war. Gleichwohl muss man sich jeden einzelnen Fall angucken, um eben zuzuordnen, ist diese Cyberattacke, ist dieser Unfall, hat ein Vorfall möglicherweise einen Hintergrund, der in diesem hybriden Bereich liegen kann.
Vielleicht so ein bisschen, Sie sind ja auch quasi Führungskraft, die Menschen immer motivieren, diese Veränderung mitzugehen. Ich weiß, das ist eine sehr persönliche Frage, aber haben Sie da irgendwie so für sich eine auch vielleicht so aus ja auch internationale Erfahrung, irgendwas, was man auch vielleicht im zivilen Leben so mitnehmen kann? Weil ich meine, die Veränderungen, je krasser sie werden, umso schwieriger ist es ja, die Menschen aus seinem eigenen, quasi bei Ihnen aus der Truppe und bei uns aus dem Unternehmen, so mitzunehmen. Was motiviert Sie da? Was für Ideen haben Sie da?
Also, wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Insoweit ist also tatsächlich die Herausforderung, und das ist nicht mal hier auf Landesverteidigung, Bündnisverteidigung beschränkt, das ist eine relativ einfache Frage, ist einfach, die Antwort nicht. Einfache Frage im gesamten Change-Management-Bereich. Hm. Nochmal, Innovation, digitale Transformation. Wir haben unheimlich viel, wenn es um Change im weitesten Sinne in der US Air Force ging, gearbeitet. Und wie oft sind sie dagegen Wände gerannt, weil Organisationen oder Einzelpersonen nicht mitziehen wollten. Insoweit ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt bei diesem Change-Thema, versuchen, die Leute mitzunehmen. Jemand, den sie zum Jagen tragen müssen, den kriegen sie in 5 Jahren nicht überzeugt. Aber sie können wesentliche Teile ihrer Organisation durch Offenheit und durch klare Ansprache mitnehmen und vor allem durch Vermitteln der Ziele, die wir erreichen wollen. Wenn sie eine Organisation neu aufstellen wollen, um den Erfolg der Organisation langfristig zu verbessern, ist das ein ähnliches Thema, wie wenn sie eben jetzt plötzlich Landesverteidigung und Bündnisverteidigung in der Organisation Landeskommando, aber eben auch in Zusammenarbeit mit dem Land und den Landkreisen und den Gemeinden angehen wollen.
Hm. Vielleicht abschließend, das war ja auf unsere IHK-Veranstaltung aus, dass Leute gefragt haben, was können wir denn dazu beitragen? Also was können wir Zivilisten denn brauchen? Braucht uns die Truppe überhaupt als Unternehmen und Unternehmer? Wenn man sagt, ich glaube, aus meiner Perspektive habe ich eben schon mal gesagt, ich glaube, die Bereitschaft da und auch der in der, zumindest nehme ich das so noch in meinem Freundeskreis war, der Blick ist ein ganz anderer geworden. Und ich glaube auch zu sagen, so kann man irgendwas beitragen. Oder ist das einfach nur, ist das schwierig, den Leuten jetzt ankommen und sagen, ich würde gerne helfen, was kann ich machen? Oder gibt es da auch Möglichkeiten, wo man das hin kanalisieren könnte?
Auch da gilt, wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Ich glaube, wir auch hier sind wir auf einem guten Weg, denn das Bewusstsein, nicht nur in der Bevölkerung, sondern eben auch in der Wirtschaft, dass das alles gerade jetzt nicht ganz einfach ist, wächst zunehmend. Der Stromausfall in Berlin, egal woher er gekommen ist, hat uns allen gezeigt, eine Woche ohne Strom ist eher schlecht. So, jetzt fangen die Leute an, sich Wasser in den Keller zu stellen, einen Esbit-Kocher in den Keller zu stellen. Das ist eine gute Entwicklung. Es beginnt bei den Leuten anzukommen, dass unter gewissen Umständen der Staat nicht immer und unmittelbar helfen kann. Nicht jeder kann ein Notstromaggregat hingestellt bekommen. Und diese Entwicklung, wenn wir die eben auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, zum Beispiel in der Wirtschaft sehen und aufnehmen, mit einem anderen Fokus. Sie brauchen kein extra Wasser und keinen Esbit-Kocher im Keller. Ich glaube, in verschiedenen Größen der Betriebe, natürlich in verschiedener Ausprägung, aber die Fragen, was bedroht mich, was bedroht mein Geschäftsmodell im Frieden durch hybride Bedrohung? Ich glaube, wir brauchen uns nicht mehr darüber zu unterhalten, dass eine vernünftige Cyberabwehr, ein vernünftiger Firewall und nicht mehr Windows 7 auf den Geschäftsrechnern inzwischen Standard ist. Es geht aber weiter und hier diesen Austausch von der Industrieseite zu suchen mit den Zuständigen, nochmal Zivilschutz, zivile Verteidigung, militärische Verteidigung, um fokussiert auf eine tatsächliche Bedrohung Maßnahmen zu ergreifen, die die Wirtschaft auch unter Belastung am Laufen halten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch hier muss man ständig den Austausch pflegen. Und was eben nicht hilfreich wäre, ist, wenn der CFO sagt, ne, für sowas kriegt er kein Geld, für Schutz von diesem, Schutz von jenem, weil das passt gerade nicht in unser Shareholder Value Konzept. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen auch hier, denke ich, in der Breite umdenken. Und ich nehme wahr, dass das Interesse groß ist und gerade der Vortrag hier bei der Vollversammlung der IHK hier in Mainz, das war für mich ein Beispiel dafür, dass Interesse da ist und dass die Motivation da ist, sich auch unter erschwerten Bedingungen nach 2022 gut aufzustellen.
Mhm. Ja, ich glaube auch, dass sonst würde ich gleich nicht hier sitzen, wenn ich nicht auch das Gefühl gehabt hätte, dass da die Resonanz gut war. Und auch einige, ich sag mal, auch unser altes Kohorte sagen, was braucht ihr mich noch, wenn ihr Reservist, kann ich noch was machen. Da war sicherlich die Bereitschaft da, was zu machen. Was Trautemann, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich weiß, dass wir also immer so ein bisschen vorsichtig mit den Themen sein müssen, aber ich habe mich sehr gefreut, dass Sie das trotzdem gemacht haben und und Sie mir hier die Zeit gegeben haben, mal aus dieser Perspektive auf das ganze Thema zu gucken.
Ja, hat mir Spaß gemacht und ganz herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte. Ich freue mich, wenn wir vielleicht mal im IHK-Rahmen uns wieder treffen und vielleicht den Austausch nochmal vertiefen können.
Ja, sehr gerne. In diesem Sinne, das war's mit Rocket Fuel. Wenn es euch gefallen hat, dann einen Daumen hoch oder liken, teilen, was man so macht. Und ja, in diesem Sinne erstmal ein Aggregat kaufen und in den Keller stellen. Und das freut meine Frau.
Meine Mutter schon gemacht.
Ja. In diesem Sinne, bye bye.
Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.